Herr Jesus Christus, wir sind auch solche, die von deiner Gnade erreicht worden sind. Und dafür wollen wir dir auch an diesem Abend ganz herzlich danken. Danken, dass wir Beschenkte sind durch das, was du getan hast, was du für uns bist. Und wir geben dir die Ehre. Danken dir auch für den Lauf dieses Tages mit all dem, was du da hineingelegt hast. Wir nehmen das als Zuwendungen für unseren Glauben. Du willst uns stärken, du willst uns aufbauen, du willst uns ein Stück Orientierung geben. Dazu hast du uns dein Wort geschenkt, dazu gibst du uns aber auch das Zeugnis und die Erfahrung anderer, die mit uns auf dem Wege sind. Und deswegen freuen wir uns auch heute Abend, Helmut Mattis in unserer Mitte zu haben. Danken dir, dass er hier ist. Danken dir, dass wir jetzt diese Zeit miteinander haben. Möchten dich ganz herzlich bitten, dass du ihn segnest in unserer Mitte. Und wir bitten dich um eine offene Stunde, in der du bei dem, was wir hören und aufnehmen, der Bestimmende, der Prägende, der Entscheidende bist. Dir, unserem Gott, geben wir die Ehre. Dich preisen wir. Dich wollen wir groß machen, auch an diesem Abend. Gelobt seist du, unser Gott. Amen. Helmut, ich nehme mal dieses Mikrofon und lasse dich mal an dieses Pult. Und dann kannst du hier dich festhalten und dann kann es losgehen. Also wir fangen an natürlich mit der Frankfurter Buchmesse. Jetzt bin ich so laut und du bist wahrscheinlich zu leise. Wir werden das mal andersrum aussteuern, mich runterfahren, dich hochfahren. Das ist ja typisch nach Johannes 1. Ich muss abnehmen, er muss wachsen. So, jetzt geht's los. Frankfurter Buchmesse.
Ich muss abnehmen.
Berichte. Als ich sagte, dachte ich, blödes Bild. Hilf mir. Frankfurter Buchmesse, ich wollte immer schon mal hin. Es hat nicht gereicht. Was hätte ich heute erlebt, wenn ich da gewesen wäre?
Ja, die Frankfurter Buchmesse ist Dienstagabend eröffnet worden, geht bis morgen und wird so von rund 400.000 Menschen besucht. Und Sonnabend und Sonntag darf jeder kommen, sonst sind nur Fachbesucher, also Buchhändler und Verleger, die da rein dürfen. Und erstmal, wo man sich grundsätzlich darüber freuen kann, es wird gelesen. Also unvorstellbar viele junge Leute, die sich informieren und durch die Gänge drängen und das Buch und jenes Buch, man kann da ja nichts kaufen, aber die hochinteressiert sind. Das, was mich als Christ natürlich beschäftigt, ist, dass wir so gut wie nicht vorkommen. Also von den vielen Hallen ist eine Halle, die große Halle 3 und da ist Nummer 3.1. Und da auch nur so drei Blöcke, da sind die frommen Verlage, katholisch und evangelisch. Und wenn man das bedenkt angesichts der unvorstellbaren Fülle, jedes Jahr kommen 600.000 neue Bücher heraus. Da sind maximal von diesen 600.000 10.000 weltweit. Frankfurt ist ja die weltgrößte Buchmesse überhaupt, die sich mit christlichen Inhalten beschäftigen. Also Sie kommen ja hier aus einer frommen Ecke und hier ist auch alles wunderbar geordnet. Aber wenn man auf der Frankfurter Buchmesse ist, dann wird man ganz klein als Christ und denkt sich, was hätten wir für wunderbare Chancen. Aber es ist eben so, dass die anderen sehr, sehr viel stärker da sind. Man merkt das in Leipzig, der zweiten großen deutschen Buchmesse, noch stärker. Da sind wir Christen eine völlig verschwindende Minderheit. Deshalb gehen wir von Idea auch lieber nach Leipzig und bieten dort Gottesdienst an und interviewen Peter Hane und alle möglichen Leute, um hier auch ein bisschen missionarisch zu wirken.
Aber jetzt hier in Frankfurt, was hast du heute erlebt? Wie läuft so ein Tag heute ab?
Ja, das geht normalerweise um 9 Uhr los und dann sind schon wirklich, man muss anstehen, es sind, ich schätze, dass heute 70.000, 80.000 Leute da waren. Es ist erstmal wirklich schön zu sehen, dass Leute nicht nur mit dem Smartphone rumrennen, sondern dass sie lesen. Es wird natürlich heute oft anders gelesen, eben als E-Paper und alle möglichen Formen, nicht mehr unbedingt das gedruckte Buch. Also der Anteil der elektronischen Bücher liegt zurzeit bei 12%. Das wird auch zunehmen. Aber das gedruckte Buch hat eben noch eine ganz große Bedeutung. Und dann sind natürlich auf der Frankfurter Buchmesse viele Lesungen. Also Helmut Kohl war natürlich auch da vorgestern und hat sein neues Buch vorgestellt, beziehungsweise er kann ja kaum reden. Es wurde vorgestellt, aber er war präsent. Alle, die prominent sind und neue Bücher herausgebracht haben, sind natürlich da und halten Lesungen. In den Gängen, da kommt dann kein Mensch durch und das Fernsehen. Also es lohnt sich, das mal zu erleben.
Umso mehr herzlichen Dank, dass du heute Abend hier bist und von dem wirren Messegelände dich in das friedliche Langensteinbach begeben hast. Und wir hoffen, es tut dir nach Leib und Seele gut, ein bisschen hier zu sein. Jetzt müssen wir die Kurve kriegen von der Messe in Frankfurt zum Menschen Helmut Mattis. Und wir haben ja schon einmal einen guten Test gemacht, dass es eigentlich eine ganz große Hilfe ist, so einen Einstieg zu finden in so einen Menschen, so eine Biografie, wenn wir in 7er Schritten voranschreiten. Also Helmut Mattis mit 7, mit 14, mit 21, mit 28, mit 5 und 3, mach weiter. Also wo war, was sind die Daten? Und wir gehen einfach mal so hinterher und schauen mal, was du zu jeweils einem dieser 7er Schritte sagen kannst. Weil du dann voranschreiten musst, das weißt du ja am besten selbst.
Ja, ist ganz interessant, die Wahl. Aber erstmal muss ich was loswerden. Politiker antworten ja auch nicht immer gleich.
Ich wusste, ihn steuern heute Abend, das wird schwierig.
Langensteinbacher Höhe, ich muss das wirklich mal sagen. Es gibt dienstliche Termine, da betet man, Herr, lass ihn ausfallen oder schenk mir die direkte Entrückung noch vorher oder komm am besten wieder. Aber hier komme ich wirklich gern hin und auch als meine Mitarbeiter sagen, das werden sie sich doch nicht antun. Ich habe gesagt, doch, zu Andreas Schäfer komme ich. Also, so.
Danke.
Mit 7 habe ich, ja, da begann eigentlich meine Bekehrung. Ich komme aus einem völlig heidnischen Umfeld. Bis heute ist noch keiner bekehrt. In einem völlig heidnischen Dorf zwischen Hannover und Braunschweig. Habe bis zum 7. Lebensjahr das Wort Gott nie gehört, aber damit jetzt nicht gleich das Schema, es muss ja eine furchtbare Kindheit gewesen sein, ich hatte super Eltern, super heidnische Eltern, die waren zwar sehr arm, aber sie haben sich sehr viel Mühe gegeben. Aber von Gott hatte ich noch nie gehört und ich lief durch unser winziges Dörflein und plötzlich sprach mich eine Frau an, ich kannte sie natürlich nicht, und sagte, ich muss wohl etwas verhungert ausgesehen haben, hast du Hunger? Und ich sagte, ja, habe ich. Ja, was isst du denn gern? Und dann schoss es aus mir raus, Schokoladenpudding. Und dann sagt sie, gut, dann komm am Sonntag um 12 in das Pfarrhaus und dann kriegst du Schokoladenpudding. Und das habe ich natürlich alles gemacht. Und ein Vierteljahr hat sie mich wunderbar mit Schokoladenpudding versorgt. Meine Eltern waren schon leicht irritiert, aber haben es geduldet. Und nach diesem Vierteljahr fragte sie, hast du schon ein eigenes Buch? Damals war große Armut in den 50er Jahren auf vielen Dörfern und die Schule stellte die Schulbücher, also man hatte nicht unbedingt ein eigenes Buch und ich hatte gar keins. Nein, habe ich nicht. Und dann schenkte sie mir eine Kinderbibel von Anne de Vries. Ist ein Mann, man denkt immer, ist eine Frau, habe ich auch erst mit 30, 40 gemerkt, dass das gar keine Frau ist. Das war mein erstes Buch und da der Pudding gut war, war für mich klar, muss die Frau gut sein und wenn die Frau gut ist, muss auch das Buch gut sein. Also ich habe das Buch sofort, ja, so gut lesen konnte ich noch nicht, aber es gibt kein Buch außer der Bibel in meinem Leben, das ich so oft gelesen habe. Ich konnte das dann auch alles gleich anderen erzählen. Also auf diese Weise war ich mit 7 schon drin und nach wieder einem Vierteljahr hat sie mich dann in den Kindergottesdienst eingeladen, pipapo. So bin ich durch die Liebe einer gläubigen Pfarrfrau, die nicht gleich gekommen ist sozusagen mit Traktaten, sondern mich erstmal so genommen hat, kleiner hungriger Bengel, bin ich zum Glauben geführt worden. Mit 14 bin ich von der Schule geflogen. Passt alles mit den 7er Schritten. Ich wusste gar nicht, dass du das wusstest. Und zwar mit einem vermutlich weltweit einmaligen Zeugnis. 4 Fünfen und 4 Sechsen. Mehr gab's nicht. Und es war nicht Mobbing der Lehrer, es war einfach eine unvorstellbare Faulheit, die mir heute, bis heute, weiß ich nicht, warum es so war, also war eben so. Also keiner war, hat mir was getan, war böse zu mir, hat mich misshandelt und deshalb war ich faul, sondern ich war faul. Und jetzt aber der Hammer. Ich habe nie erlebt, das Wesen von Jesus wie durch meinen heidnischen Vater. Und zwar, das war im Herbst, die Zeugnisvergabe und der Rektor am Gymnasium, ein Hühne, kam in die Klasse und sagte, ich sollte rauskommen. Und ich war natürlich völlig irritiert, was soll das? Und sagte, ja, ich fahre dich nach Hause. Und da sage ich, ja, warum denn? Ich habe doch mein Fahrrad hier, ja, vergiss dein Fahrrad. Ich fahre dich nach Hause. Und dann fragte ich nochmal, warum denn? Ja, damit dich dein Vater nicht halb tot schlägt. Weil damals wurde auch in der Schule schwer geprügelt. Und zu Hause nahm er dann auch an, dass man viel Prügel bekam. So, ich komme nach Hause. Nun muss man wissen, mein Vater, er hat durch eine ärztliche Fehldiagnose in der Kindheit, war er schwerst behindert. Also schwerer geht's kaum, er ging wie ein Rechteck, also musste, ging immer so vorne gebeugt und war, hatte eigentlich, ging alles in seinem Leben nur schief. Und meine Eltern haben sich das wirklich vom Munde abgespart, dass ich aufs Gymnasium gehen konnte. Also war der totale Versager. Und jetzt weiß ich noch wie heute, wir hatten eine Gastwirtschaft, der Riesenrektor steht in der Tür, meine Eltern sitzen in der Gastwirtschaft, war Gott sei Dank keiner da und meine Mutter sah den Rektor und weinte schon mal vorsorglich, weil sie ahnte, da stimmt irgendwas nicht. Und dann fing der Rektor an, die üblichen Sprüche, auch Bismarck ist in der Schule und Einstein musste auch mal und diese ganzen Sprüche, die nicht weiterhelfen. Und mein Vater sah die Situation und humpelte nach vorne und nahm mich in den Arm und sagte nur, Junge, das schaffen wir schon. Nichts weiter. Also das Wort Faulheit gab es danach nicht mehr in meinem Leben, muss ich wirklich sagen. Ich habe mich auf den Hintern gesetzt wie ein Irrer und habe das dann alles, jede halbe Jahr waren dann 2 Fünfen und 2 Sechsen weg und so weiter. Naja, ich erzähle das ganz bewusst einmal, damit man sieht, auch Heiden können handeln wie Jesus, auch wenn sie, mein Vater hat sich erst 11 Tage vor seinem Tod bekehrt, das wusste man nicht, dass es sein, dass er dann starb. Und dass es ganz wichtig ist, Menschen eine Chance zu geben. Ich habe dieses Zeugnis bei mir im Büro hängen. Aus folgendem Grund, weil es kommen immer Mitarbeiter, die sagen, ja, kann ich heute eher nach Hause? Meine Kinder haben Probleme in der Schule. Ich sage, ja, worum geht's denn? Ja, mein Sohn hat eine 3, das ist doch ganz furchtbar. Ich sage, da habe ich Jahre drauf hingearbeitet. Ist doch kein Grund, jetzt nach Hause zu gehen. Ja, also eher nach Hause zu gehen. Also 14.
21.
21. Da habe ich mein Abitur nachgeholt. Das war nicht so spektakulär. Es ist aber gut über die Bühne gegangen, denn faul wusste ich nicht mehr, wie das geht. Dann 28.
Hast du irgendwann noch studiert oder nicht?
Ach so, dazwischen soll ich auch, ja gut, ich habe dann Theologie studiert und...
Warum studiert man Theologie?
Bitte?
Warum studiert man Theologie?
Ich wollte eigentlich Missionar werden. Und zwar von der Hermannsburger Mission, weil da oben komme ich her. In der Lüneburger Heide gab es mal eine super Erweckung, Ludwig Harms. Und der hat in Äthiopien, in Indien, Brasilien und Südafrika für große Erweckungen und vor allen Dingen in Lüneburger Heide, da blieb kein Stein auf dem anderen im 19. Jahrhundert. Und diese Erweckung hat auch bei da oben noch, na, heute ist vieles weg. Na, jedenfalls, dann habe ich mich da angemeldet beim Missionsseminar und dann musste man so eine Tropenuntersuchung machen und dann hieß es, ich verkrafte die Hitze nicht wegen einer Augenerkrankung und deshalb Missionar war nicht. Mhm. Und dann hat mir mein Seelsorger gesagt, dann machst du es eben hier. Und dann habe ich eben in Berlin, Hamburg und Heidelberg Theologie studiert und bin dann auch als Pfarrer ordiniert worden.
Und jetzt 28.
Da war ich schon bei IDEA. Das war mein erstes Jahr bei IDEA und da haben wir angefangen, alles umzukrempeln. Und da ist die Idee entstanden, IDEA Spektrum herauszugeben. Bis dahin hatten wir nur so ein hektografiertes Blatt, also das viel Mühe kostete, das immer zusammenzuheften. Und das hatte plötzlich eine Auflage von 3.000 und die Post sagte, so geht das nicht weiter, wir schaffen das hier in Westland nicht, ständig 3.000 so hektografierte Sachen zu machen. Und dann haben wir uns überlegt, da machen wir eben ein wöchentliches Magazin. Und das ist dann 1979 auf den Markt gekommen.
Diese IDEA-Sache, die müssen wir jetzt ein bisschen genauer anschauen. Wie kommt der Pfarrer zu IDEA? Das ist ja nicht das Normale.
Ja, das lag daran im Studium. Ich bin ja 68er, also Jahrgang 50. Und 68 war ich 18 und die 68er Jahre haben mich sehr geprägt, also 1968. In der Schule ging es runter und drüber, dann an der Uni, Vorlesungen unter Polizeischutz und es war, also war ganz furchtbar, was ich in der Zeit erlebt habe. Dagegen ist das heute alles langweilig. Und wir hatten ja auch keine Meinungsfreiheit damals im Westen. Man durfte vieles nicht sagen und schreiben, obwohl es anders, man es anders empfunden hat. Also ich bin zum Beispiel nach Südafrika mit einer Studentengruppe längere Zeit gewesen und habe da die Dinge auch anders erlebt, als sie hier dargestellt worden sind, war in Persien eine längere Zeit und habe auch erlebt, unter dem Schah war es anders, als es hier in den Medien stand. Kurzum, ich habe dann mit ein paar Studenten ein Buch herausgegeben, das sogenannte Rotbuch Kirche, über unsere Erfahrungen an der Uni oder an den Unis. Und das war, wider Erwarten, ein absoluter Knüller. Mhm. Wir hatten also sofort über 10 Auflagen und wurde auch in Zeitungen nachgedruckt. Und dadurch kam der damalige und heutige Vorsitzende von IDEA, Horst Marquardt, der Direktor des Evangeliumsrundfunks, auf die Idee, mich zu fragen, ob ich das machen könnte. Und dann habe ich gesagt, gut, ich muss erst mal lernen, wie man das alles macht und bin dann zur Deutschen Presseagentur nach Hamburg gegangen. Das ist so die wichtigste Agentur in Deutschland und habe dann da so lange gearbeitet, bis sie mich anstellen wollten. Und da habe ich gesagt, gut, dann kann ich
jetzt IDEA machen. Ja. Das heißt, wie lange bist du jetzt schon bei IDEA?
37 Jahre.
37 Jahre. Weißt du, ich kenne noch von meinem Elternhaus dieses geheftete Ding. Vorne diese orangefarbenen, hinten die blauen. Ne? So war es doch.
Ja, sehr
das
gut.
Das war immer sehr, sehr wichtig bei uns. Das ging durch das ganze Diakoniewerk Bethesda, durch das Direktorat und am Ende durften es die Kinder vom Pastor lesen. Dann lag es bei uns auf dem Wohnzimmertisch, ordnungsgemäß. Das heißt, ich kenne das. Und dann kam das... Ja, das nächste Heft, Spektrum.
Ja, das kam dann 1979, ja.
Okay, wie alt warst du da?
Da war ich 29.
Okay.
Also die IDEA bestand damals aus 4 Leuten.
Kann ich sagen, das war ja jetzt dann nicht die Riesenagentur, 4
ja,
Leute.
Wir waren zu viert, ja. Ja, also Sekretärin, Buchhalterin, ein Drucker und ich dann, ja.
Okay, wir gehen weiter, 35. Umfeld von 35?
Ja, mit 35 hat mich ein Mann sehr beeindruckt, der jetzt gerade gestorben ist, Herr Deichmann. IDEA hatte im September nicht genug Geld und für die Gehälter, weil Christen sind ja oft geizig und zahlen auch nicht unbedingt immer pünktlich. Und jedenfalls die Kasse war leer. Und mein Vorstand sagte, ja, dann musst du eben betteln gehen. Ich sage, ja, wo soll ich betteln gehen? Ja, fang mal bei Deichmann an. Und ich rufe also seine Sekretärin an, Milliardär, ne? Und dachte gar nicht, dass ich vorgelassen werde. Aber gut, 8 Uhr sollte ich da sein, ging alles rasch und ich komme hin, zittern und zagen, ein absolut kahles Büro und der erste Blick fällt auf die Schuhe. Sind keine Deichmann-Schuhe. Gut, das war schon die erste Panne. Und dann sagte er, da hinten am Tisch, es war ein ganz kahler Raum, nur ein riesiger Schreibtisch und am Ende des Schreibtisches lag ein Stapel Briefe. Lesen Sie die Briefe. Ich war völlig sprachlos, die waren schon aufgemacht und ich lese die Briefe und das waren alles Bettelbriefe. Also was Christen einfällt, das weiß ich seitdem. Also ich weiß noch, wie heute, da schrieb einer, der Herr hat mir vorgestern Nacht um 4 Uhr morgens offenbart, dass Sie unsere Hausschulden übernehmen. Und ein anderer fing mit der Bergpredigt an und dass wir alles weggeben müssen. Und wenn er das dann macht, dann sollte ein Teil eben auch zu dem, der den Brief geschrieben hat, fließen. Also es waren wirklich teilweise, ich habe mich geschämt, waren auch ernsthafte Bitten. Und dann sagt er, Sie wollen doch auch nur Geld. Ich sage, ja klar. Und dann sagt er, ich habe Sie die Briefe lesen lassen, damit Sie sehen, in welcher Schwierigkeit ich bin. Das kommt hier täglich. Und deshalb habe ich mich entschlossen, alles, was wir verdienen, wenn die Investitionen erledigt sind, geht alles Geld in eine Deichmann-Stiftung. Und daraus finanziere ich die Lepra-Dörfer in Indien. Er hat dann später noch viele Ausnahmen gemacht. Pro Christ ist weithin von Deichmann finanziert. Der Wahl bei der Expo in Hannover ist auch zur Hälfte von Deichmann. Aber damals war es so, dass er sich entschieden hat, um diese ganze Bettelei-Geschichte aus dem Kopf zu kriegen. Alles geht dahin. Ich saß natürlich völlig geknickt da und sah mich bis Weihnachten mit von hungernden Mitarbeitern umgeben. Und er sagte, aber ich will Ihnen doch helfen. Und dann kam wieder etwas, was mich schwer beeindruckt hat. Er drückte an seinem Telefon auf einen Knopf. Und dann meldete sich eine Stimme, Deutsche Bank. Ab sofort bürge ich für IDEA. Tschüss. Kein Briefverkehr. Das war das Wort eines Milliardärs. Ja? Der hat nicht mal seinen Namen genannt. Ja, das war, die haben das, war eine Nummer oder was. Also, damit hat er uns natürlich geholfen. So konnten wir einen Kredit aufnehmen und sind dann auch gut über die Bühne gekommen. Und dann war auch, dieser Mann ist an Bescheidenheit kaum überbietbar gewesen. Er hat mich dann zum Essen eingeladen, zu sich nach Hause in seiner Stadtwohnung. Und wenn man aus armen Verhältnissen kommt, dann denkt man, ja, da sind also Diener und Köche und alles, viele Teller und überlegt sich, benehme ich mich da auch ordentlich und hätte ich nicht Blumen und was weiß ich mitbringen können. Was gab es? Mich traf der Schlag, das, wo ich mein ganzes Studium überlebt habe, Maggi-Frühlingssuppe mit Toast. Bin nicht satt geworden. Also ein unglaublich bescheidener Mann und da hat mich auch sehr beeindruckt. Ich sage das ganz bewusst, weil Unternehmer haben ja oft einen miserablen Ruf, auch unter Christen. Wir haben uns dann den ganzen Vormittag unterhalten und dann sage ich, wie kommen Sie denn zurecht mit diesen ganzen Worten von Jesus, mit er geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als ein Reicher in den Himmel kommt, hat er überhaupt kein Problem mit. Zog aus seiner Schublade seine Gehaltsabrechnung. Ich habe sowas, wenn Sie sich mal vorstellen, der Mann war damals, glaube ich, 59 und da stand drauf, Gehalt vom Chef der größten Schuhhandelsfirma Europas, war es ja damals schon, 2500 Mark. Also jetzt 1250 Euro, aber heute ist natürlich alles viel mehr wert. Hat mich tief beeindruckt und ich sage, warum machen Sie das? Ja, dass jeder Mitarbeiter weiß, wenn ich hier schufte und mich dafür einsetze, dass jeder in Deichmann-Latschen rumläuft, dann mache ich das nicht, damit mein Chef mit Yachten durch die Gegend schippert oder den dritten Swimmingpool hat oder mit Diamanten seine Frau überhäuft. Sondern Sie wissen alle, das verdient der Chef und alles andere geht in die dritte Welt, zu den Ärmsten der Armen, also in dem Fall Indien. Das nur, weil Sie haben vielleicht ja gelesen, wir haben es ja auch groß in der DEA berichtet, Ulrich Parzani hat ihn am Donnerstag beerdigt und hat auch im Neuen Spektrum einen Nachruf geschrieben. Das ist ein Abraham für mich gewesen, Abraham 2014 sozusagen, dieser Deichmann.
42?
Und da war nichts Besonderes, da habe ich nur mit meiner Frau und unserem Sohn vereinbart, ab jetzt machen wir nur noch Urlaub in den neuen Bundesländern, aus Freude über die Wiedervereinigung, das war aber ein Schuss nach hinten, dann haben wir das 10 Jahre gemacht und da hat meine Frau gesagt, ich fahre da nie wieder rüber, ich kenne jede Ecke, aber sie halt gibt mir immer eine Woche Osturlaub alleine, weil ich brauche das, da immer hinzufahren, um diese schönen Landschaften, die blühenden Landschaften, die tatsächlich da sind, zu erleben.
49?
49 war ich schwer krank, lag auf Leben und Tod, 6 Wochen auf der Intensivstation. Da hatte ich einen Riss in der Halsschlagader und man meinte, ich würde das nicht überleben. Es war auch eine tiefe Erfahrung, wenn man das so gesagt bekommt. Machen Sie jetzt hier nicht viele Faxen, es sind nur noch 1-2 Stunden, weil man zu verbluten drohte und dann gaben sie mir irgendwelche Mittel und am nächsten Morgen wachte ich auf und da standen die ganzen Oberärzte und was weiß ich, Chefarzt von der Intensivstation um mein Bett herum und sagten, sie leben ja noch. Aber was ich da erlebt habe, ist, dass man, ich habe in dieser Situation mich an ein Lied gehängt von Joachim Neander, Gott ist gegenwärtig. Und habe das immer laut, was heißt laut, leise, aber ich konnte es natürlich hören, gesprochen. Gott ist gegenwärtig. Und das hat mir in dieser Situation, wo ich ja jeden Moment sollte das ganz aufplatzen, also es war schon ein Riss in der Halsschlagader und wenn der Riss jetzt noch weiter aufgegangen wäre, wäre eben alles Kopf voller Blut, also das Ende. Also man musste jede Minute damit rechnen und in solcher Situation kommt es ja nun wirklich drauf an, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht. Und wenn man da keinen Frieden bekommt, dann hat man eben einem Fantasiegebilde ist man aufgesessen. Und ich habe wirklich einen solchen Frieden bekommen durch dieses Sprechen. Ich wusste auch gar nicht, werde ich meine Frau noch mal sehen, meinen Sohn noch mal sehen. Es ging alles so furchtbar schnell. Und das war eine unglaubliche Erfahrung. Also wenn man schon mal gestorben ist, sozusagen symbolisch, dann prägt das ganze Verhältnis zu Tod und Sterben. Dass man also wirklich keine Angst mehr hat und denkt, oh, was passiert da alles und so weiter. Diese drei Worte, Gott ist gegenwärtig, lasst uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich in Ehrfurcht vor ihm beuge. Wer ihn kennt, naja, Sie Älteren kennen das Lied noch, das war meine Beruhigungspille und die hat mir so tiefen Frieden gegeben, dass ich nicht in Panik geraten bin. Ich bin also ganz furchtbar wehleidig und normalerweise hätte ich da schreien oder sonst was machen müssen, aber ist alles nicht gewesen. Da war, konnte man wirklich spüren, Gott gibt es.
Einen Siebener machen wir noch, 56.
Ja, da hatte ich eine große Krise bei IDEA. Ich bin nicht so der Kommunikationstyp gewesen und Da haben sie einen Aufstand gemacht, ich würde zu wenig informieren. Und das Schlimme war, sie hatten recht. Und dann haben wir den ganzen Laden umgeändert. Ständige Informationsstunden und so weiter. Es ist gut, dass es da schon gewesen ist und nicht am Ende meiner Jahre. Gut.
Okay, bleiben wir bei IDEA. Nehmen wir uns mit hinein. Wie läuft so IDEA ab? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Das ist alles ganz einfach. Es mangelt nicht an Informationen. Wir kriegen am Tag im Durchschnitt 4.000 E-Mails. Wir haben 3 Leute, die diese E-Mails auswerten. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, als die E-Mails prüfen, was ist wichtig und was wird gelöscht. Dann landen die E-Mails, die irgendwelche bedeutsamen Informationen enthalten, beim Redaktionsleiter, das ist Herr Polzer. Und dann haben wir täglich mehrfach Redaktionssitzungen, also wo alle Redakteure, wir sind 10, dann entweder telefonisch zugeschaltet sind. Wir haben also Büros in Stuttgart, in Leipzig, in Berlin und in Ruhrgebiet, Lettbeck, Hannover ist noch unbesetzt. Die werden alle immer zugeschaltet, dann haben wir eine Telefonkonferenz und dann wird entschieden, was könnte für Christen wichtig sein. Und das wird dann sofort verarbeitet, wird ins Internet gestellt. Und dann haben wir täglich 3 verschiedene Internetausgaben, also Newsletter nennt man das, für Abonnenten, für ganz freie, für Kirchenleitungen und Zeitungen und dann natürlich Spektrum und abends haben wir eine Fernsehsendung, die wird 5-mal am Tag wiederholt bei Bibel TV. Der Beginn ist 19.55 Uhr, also direkt vor der Tagesschau. Da fließt dann alles rein, was morgens, die Leute fangen also bei uns sehr früh an, die E-Mails auszuwerten. Dann kommt natürlich auch noch das, was per Post kommt und was wir selbst recherchiert haben. Also das ist alles kein Problem.
Lacht das da drüber. Wie finanziert sich der ganze Laden?
Ja, wir kriegen keine Kirchensteuern wie die anderen. Wir kriegen einen ganz winzigen Zuschuss von der EKD, der macht 0,2% unseres Etats aus, also der kann auch wegfallen. Es ist mehr eine symbolische Geschichte, wir leben von Abos und Anzeigen. Also es ist ein Kampf, jede Ausgabe muss man sich überlegen, ist das, was jetzt reinkommt, wirklich für die Christen interessant, dass sie ihren Alltag besser bestehen können im Gespräch mit Arbeitskollegen oder mit in Hauskreisen, in Kirchengemeinden und Freikirchengemeinden. Und man sieht dann an den Bestellungen und Abbestellungen, ob man daneben liegt oder nicht. Aber wir beten natürlich, der Beginn des Tages ist immer um 9 Uhr eine Andacht. Da müssen alle teilnehmen. Und da beten wir jeden Morgen, und das ist ganz entscheidend, um Weisheit. Mhm. Dass Gott uns die Weisheit geben möge, das zu nehmen, was er auch genommen hätte. Mhm. Ist natürlich vermessen, aber man muss ja irgendwie so eine Richtlinie haben.
Man muss ja irgendwie damit umgehen, mit Sympathie, Antipathie, ja, mit Begeisterung und Feindschaft. Wie machst du das? Wie machen das die anderen in deinem Mitarbeiterstab?
Ja, das ist in meinem Leben sehr unterschiedlich gewesen. Früher habe ich mich furchtbar geärgert und habe, ja, also konnte viele Nächte auch nicht einschlafen, weil, ich sage mal jetzt eine gefährliche These, Christen verhalten sich oft schlimmer als Heiden. Also, was wir für Briefe kriegen, wenn mal irgendein Fehler passiert ist, ja, hat man Doktortitel vergessen oder irgend sowas, Christen sind unglaublich eitel, also was bei anderen der Sex ist, ist bei Christen die Eitelkeit, da habe ich manchmal so das Gefühl, oder das Geld bei anderen. Wenn da ein Bild einen nicht mindestens 10 Jahre jünger darstellt, sag mal, als er tatsächlich aussieht, das kann schon zu Ärger geben. Ich habe euch doch extra dieses Bild geschickt. Und dann sagt aber unser Fotograf, da steht aber drauf 2001. Mhm. Und nee. gut, also heute gehe ich da anders mit um, dass ich mir sage, es stimmt eben, was in der Bibel steht. Wir Christen sind genauso böse wie die anderen. Und man muss das wirklich an Jesus abgeben. Es hängt natürlich auch mit dem unglaublichen Wahrheitsanspruch von Christen zusammen. Das ist auch etwas, was ganz, ganz schwierig ist, dass jeder, der freie Evangelische sagt, wir haben die Wahrheit. Der Katholik sagt so, der Methodist und die Lutheraner und die Reformierten. Jeder meint so, dass nur er Recht hat, und das ist dann unglaublich schwierig. Und aber einmal, man muss es abgeben und man muss sich auch davon frei machen, dass wir brauchen die Welt nicht zu retten. Der hat Jesus gerettet und er will Erlöser für alle sein. Und das gibt auch eine Gelassenheit. Wir haben beim Abendbrot schon drüber gesprochen, wir sind ja auch im frommen Bereich völlig unterschiedlich. Ich komme bin im Osten aufgewachsen und im Westen, also aber alles im Norden. Und als ich nach Siegen meinen ersten Termin kam, 1977, da wurde ich doch tatsächlich in das Raucherkabinett eingeladen. Also es war Pietistenstunde, und dann sagte Paul Deitenbeck, damals ein ganz bekannter, berühmter Pastor aus Lüdenscheid: Helmut, komm mit, wir machen jetzt ein Brandopfer. Ich wusste gar nicht, was gemeint war. Und dann gibt es da in dieser Hammerhütte, dem zentralen Haus im Siegerland, 3000 Plätze damals, gibt es einen Riesenraum, da hängen überall an der Wand Pfeifen. Und nach den Gottesdiensten und ihren Bibelstunden sind dann die Männer da immer reingegangen und haben ihre Pfeife geraucht. Ich war total schockiert, weil im Norddeutschland raucht ein Christ nicht. Aber wehe, man trank im Siegerland ein Bier. Ja, das ist ganz große Sünde. Und dann hatte ich meinen nächsten Termin in Schwaben. Da gab es mittags schon Wein bei frommen Leuten. Und ich sage, mittags schon? Wein ist kein Alkohol. Ja, also Sie sehen allein an diesem Beispiel, alles Pietismus, schwäbischer Pietismus, raucht nicht, aber säuft. Nein, natürlich nicht. Aber da gibt's auch das Blaue Kreuz kaum. Das Siegerland ist das Hauptland des Blauen Kreuzes, da gibt's die meisten Mitglieder. Aber damals, heute ist es auch, diesen Raucherraum gibt's nicht mehr, es wurde gequalmt wie verrückt. Schon daran sehen Sie, wie man ganz unterschiedlich urteilen kann. Aber die Siegerländer waren der festen Meinung, dass Rauchen eine gute Gabe Gottes ist, und die Schwaben, dass Weintrinken eine gute Gabe Gottes ist. Ja, also so schwierig ist das manchmal, und damit muss man zurechtkommen. Und ich will es nicht da noch ein Beispiel nennen.
Kannst du noch eine Sinnhaftigkeit in deinem Tun erkennen? Wozu gibt's Idea? Warum tut ihr euch das an? Warum machst du das, was du tust?
Ja, gut, also es ist ja nicht schlimmer als in der Apostelgeschichte. Also, weshalb ich überzeugt bin davon, dass die Bibel vom Heiligen Geist durch Menschenhand geschrieben, aber vom Heiligen Geist inspiriert ist, das zeigt in der wunderbarsten Weise die Apostelgeschichte, weil sie nichts zukleistert. Wenn ich Vereinsberichte bekomme von Missionswerken oder irgendwelchen frommen Vereinen, dann findet man, also die sein uns schicken jedenfalls, findet man nur Erfolgsmeldungen. Ja. Ja, da kann der Geschäftsführer mit der Kasse durchgebrannt sein, steht alles nicht drin. Es ist alles wunderbar. Und das ist im Grunde genommen völlig unbiblisch, weil, und das ist das Faszinierende, und deshalb kann das nur mit dem Heiligen Geist zu tun haben, das ist der Beweis. Sie können die ganze Apostelgeschichte durchgehen, es wird alles Scheitern wie Erfolge aufgezeigt. Sehen Sie, Ende von Kapitel 4. Da steht Hananias und Sapphira in der Urgemeinde. Sie waren ein Herz und eine Seele. So rum. Also das, was alle sein wollen und was auch in vielen Berichten, die uns zugeschickt werden, immer drinsteht, wir sind ein Herz und eine Seele. So, stimmt meistens nicht, aber die Bibel ist korrekt. 5 Verse, nachdem da steht, sie waren ein Herz und eine Seele. 5 Verse genau steht, Hananias und Sapphira logen und fielen tot um. Das nennt man authentisch, das ist echt. Oder Apostelgeschichte 15, das erste Konzil. Da steht gleich in den ersten Sätzen, sie hatten sich in der Wolle, sie stritten. Und im Urtext steht, sie übten Gewalt aneinander. Das hat nicht mal Luther gewagt zu übersetzen. Da ist es nur, es gab Rangeleien. Aber die haben sich geprügelt. Beim ersten Konzil. Das ist doch was Wunderbares. Oder das hat mich auch immer wahnsinnig überzeugt. Ja, weil das Leben ist doch anders als viele Bibelworte. Ich predige zum Beispiel, ich werde immer von Journalisten gebeten, sie zu trauen. Ich sage, mache ich aber nur unter einer Bedingung. Ja, was denn? Nicht über 1. Korinther 13. Ja, warum denn nicht? Ich sage, weil das unrealistisch ist. Eine Ehe, wo alles geduldet wird, also wenn sich diese Verse, die hat Paulus natürlich in Euphorie geschrieben, die Liebe duldet alles, die Liebe erträgt alles, die Liebe vergibt alles. Ich bin zerbrochen unter diesem Kapitel, weil ich habe mich schon eine Hochzeitsnacht mit meiner Frau gestritten. Da könnte man ja denken, man ist gar kein Christ, wenn das der Trautext ist. Und welche Freude ist es dann zu lesen in der Apostelgeschichte, dass der gleiche Paulus, der da schreibt, alles muss vergeben werden, alles muss entschuldigt werden, alles, also Menschen unmöglich, konnte sich nicht vertragen mit seinem Mitbruder Johannes Markus und sagte, tschüss, wir trennen uns. Er durfte nicht mehr mitreisen. Das war für mich wunderbar, weil ich gemerkt habe, die Bibel verlangt nicht Dinge von uns, die wir nicht halten können. Ich kann schon gar nicht als Leiter von IDEA alles dulden. Wir haben natürlich auch mal kriminelle Jungs und Mädels, die in eine Kasse gefallen sind oder lügen oder was das ist, wie das pralle Leben. Da kann ich doch nicht sagen, nach Apostelgeschichte 13, ihr macht hier weiter und fallt gelegentlich mal in die Kasse, aber ich muss ja alles erdulden. Natürlich, die müssen rausgeschmissen werden, ist doch klar. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man die Bibel immer im Zusammenhang liest. Wer nur immer diese tollen Sachen liest, ein Herz und eine Seele. Liebe erträgt alles. Ich könnte darunter nicht Christ sein. Ich brauche, dass auch steht Hananias und Sapphira, also totales Versagen. Oder warum wird nie, wenn über biblische Helden die Rede ist, das ärgert mich auch wahnsinnig, wenn ich Predigten höre, von den Schwächen geredet. Mose ist ein Superheld, Abraham, der Vater des Glaubens und David sowieso der Allergrößte. Stimmt doch alles, nur ist eine Hälfte der Medaille. Mose war Totschläger. Das sind 12 Jahre nach unserem Strafrecht. Abraham log, hat seine eigene Frau als seine Schwester angegeben. Der wäre aus jedem Kirchenvorstand in Deutschland rausgeflogen. Und dann David. David hätte 25 Jahre, es gibt nicht ein Buch, wo es mal ein Jurist untersucht hat, was mit diesen ganzen Jungs, die wir Glaubenshelden nennen, auch passiert wäre. Er hätte 25 Jahre bekommen, weil er den Mann seiner Geliebten in den Tod geschickt hat. Und Paulus, der wäre überhaupt nicht nach unserem Strafrecht, nichts mit Missionsreise rausgekommen, weil er hat ja mehrere Christen zu Tode gebracht. Also mehrfach lebenslänglich. Von Petrus und den anderen, es gibt keinen Menschen in der Bibel, keinen einzigen, über den viel berichtet wird, also nicht da irgendwelche Chroniken, Aufzählungen hintereinander weg, sondern wo ausführlich darüber berichtet wird, der nicht auch ein Versager wäre. Und dass das alles in der Bibel steht, ist für mich ein Grund zu sagen, das kann nur mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Und das ist unsere Schwierigkeit bei IDEA. dass viele nicht wollen, dass man die Dinge so darstellt, wie sie sind. Da wird dann angesagt, ja, bei unserer Veranstaltung waren 2000. Aber unser Mitarbeiter, wir fragen immer die Polizei oder einen Ordner, sagen, es waren nur 1000. Nein, schreibt 2000. Ich sage, wieso? Wir können nicht die Schutzengel mitzählen. Ja, es wird sehr oft an der Wahrheit vorbeigeschrammt. Und das darf man sich nicht leisten. Und so fühle ich meine Arbeit, also ich finde das also ganz, die Apostelgeschichte ist auch mein Lieblingsbuch, weil da ist alles drin, die Erfolge, Heilungen, Wunder, toll, Herz und eine Seele, aber gleichzeitig totales Versagen der ganzen Truppe. Und so ist es doch auch in unserem Leben.
Danke.
Bei dir nicht, aber...
Ein Ding, was mit einer Person verbunden ist, ganz eindeutig, und das hat man auch in der ja die ganzen Jahrzehnte über gespürt, dass das Thema der DDR, das Thema der Wiedervereinigung, das hat dich und deinen Platz, sag ich jetzt mal so, ganz tief bewegt. Nimm uns da noch so ein bisschen mit hinein, dieses Thema, wir haben jetzt 25 Jahre, du hast gerade mir erzählt vom Kongress im Schönblick. Wie kommt das, dass gerade dieses Thema bei dir so Feuer gefangen hat, wo andere in einer gewissen Nonchalance das links liegen ließen? War das dir ganz offensichtlich immer sehr, sehr wichtig bis heute? Abgesehen von 10 Jahren Urlaub, aber auch ansonsten war es ja für dich sehr wichtig.
Ja, das ist Theologie ist Biografie, hat mein Helmut Thielicke gesagt. Und so ist das auch mit vielen anderen Dingen. Also das, was man im Leben erlebt, prägt dann auch viele theologische Ansichten. Meine Mutter hatte TB und war ständig in irgendwelchen Rehas, wie man das heute nennt. Und mein Vater kam mit uns 3 Kindern natürlich nicht zurecht und der Gastwirtschaft. Und wir wurden immer in den Osten geschickt. Früher sagte man ab nach Westen, das war das Normale. Für uns ging es ab nach Osten. Wir kamen, also meine Geschwister und ich, immer in allen Ferien und auch sonst ins Havelland zu meiner Tante. Und da hat man die DDR, die Wirklichkeit des Sozialismus, in großer Brutalität kennengelernt. Aber das Ursprungserlebnis, das meine ganze Einstellung geprägt hat, war, ich war 4 Jahre und meine Tante fuhr mit mir über Marienborn. Das ist bei Helmstedt, das war der entscheidende Übergang von Niedersachsen in Osten. Wir fuhren mit dem Zug, der Zug musste halten, wir mussten alle aussteigen, also es war nichts Besonderes, das war mit jedem der wenigen Züge, die da am Tage durchgelassen wurden, alle aussteigen, dann haben sie die Schäferhunde durch den ganzen Zug gejagt, als ob wir da irgendwelche Leute in die DDR schleusen wollten, ja, ist alles Unsinn. Und da mussten wir uns am Bahnsteig alle aufstellen und dann mussten wir zählen, 1, 2, 3 und jeder Dritte kam zur Leibesvisitation, war 1954. Und Nummer 3 war meine Tante. Und die musste also raustreten und in spezielle Räume, wo sie sich dann ausziehen musste. Und mir sagte kein Mensch, dass die wiederkommt. Ja, die wurde, und da standen die Leute wirklich mit Maschinenpistolen immer so runtergehalten und hielten die so vor uns. Und meine Tante wusste auch nicht, was das Ganze jetzt zu bedeuten hatte. Aber der Mann sagte, los, zur Leibesvisitation. Ich stand dann als 4-Jähriger ganz allein mit völlig fremden Menschen, die auch Nummer 1 und 2 waren, dann auf dem Bahnsteig und habe furchtbar geschrien, weil ich dachte, jetzt ist Endzeit. Also jetzt ist keiner mehr da. Du bist ganz allein auf der Welt. Und dann hielt mir doch tatsächlich so ein NVA-Soldat seine Knarre da so ins Gesicht und sagte, halt die Schnauze. Also es war eine irre Sache und als ich dann wieder nach Hause kam, nach dem Ferienaufenthalt und das meinem Vater erzählte, sagte er, ja Junge, das ist eben Kommunismus. Und das reichte dann für meine Weltanschauungsbeurteilung. Aber ich will das mal positiv wenden zum Schluss. Oder, ja. Was uns hier geschenkt worden ist, ist so etwas mit der Wiedervereinigung, der friedlichen Revolution, ist etwas, was wirklich weltweit einzigartig ist. Und es ist eine Schande, dass sich kaum einer dafür interessiert. Hier ist etwas passiert, was man nur in biblischen Dimensionen darstellen kann. Noch nie in der Geschichte irgendeines Volkes ist eine Diktatur friedlich gestürzt worden. Fast immer hingen die Leute an den Laternenmasten, fast immer floss Blut. Und das Blut fließt war vorgesehen. Wir haben ja jetzt die großen Feiern am Donnerstag gehabt, 9. Oktober in Leipzig. In Leipzig waren Särge vorgesehen für die vielen Toten, die man erwartet hatte, weil Berlin hatte Schießbefehl angeordnet. Wenn Demonstrationen nicht auseinandergehen, dann wird geschossen. Die Krankenhäuser waren über und über versorgt mit Blutplasma, weil man wusste, das geht hier in einem Bürgerkrieg aus. Und dann haben ja 70.000 Leute in Leipzig demonstriert, viel mehr als man ahnte. Man hatte mit höchstens 10.000 gerechnet. Und dann rief der Chef der NVA, der Nationalen Volksarmee, seinen Mann in Leipzig an und sagte, warum sind die immer noch auf den Straßen? Und dann sagte er etwas, ein klassischer Satz. Wir können doch nicht auf Kerzen schießen. Warum? Weil die 70.000 waren ja Unmengen in Kirchen. Es wurde gebetet, obwohl fast alles Heiden sind, aber in solcher Stunde fängt auch der Atheist an zu beten. Und dann bekamen sie alle eine Kerze in die Hand und gingen mit Kerzen auf die Straßen gegen die Panzer. Ich weiß nicht, ob Sie die Filme mal gesehen haben. Und dann hat dieser oberste Häuptling der Nationalen Volksarmee in Leipzig entschieden, wir schießen nicht, obwohl aus Berlin der Befehl da war, es wird geschossen. Das sind doch Sachen, die sind doch völlig menschlich unerklärlich. Oder dass überhaupt die Mauer geöffnet wurde. Am 9. November um 18.57 Uhr, internationale Pressekonferenz in Ost-Berlin. Günter Schabowski, Pressesprecher der SED-Regierung, verkündet bei laufender Kamera, Gott sei Dank, es gibt eine neue Visa-Regelung. Man kann schneller in Westen, wir haben uns das nochmal überlegt. Und ja, es soll Westurlaub möglich sein. Und dann fragt ihn der Korrespondent von La Stampa aus Italien, der Tageszeitung, ab wann gilt das? Das war vorgesehen erst in 4 Wochen und dann mit Visaerteilung. Und er, ich weiß nicht, ob Sie diese berühmte Fernsehsendung in Erinnerung haben, er fummelt dann in seinen Sachen rum, war völlig verstört und sagte dann diese historischen beiden Worte, ab sofort. Und da das vor laufender Kamera war und Deutschland vorm Fernseher saß, konnte man das ja nicht mehr zurücknehmen. Wenn das hier in diesem Raum gewesen wäre, gut, dann hätte man uns einkassiert und gesagt, wehe, ihr meldet das, der Mann kommt in die Klapsmühle oder in Haft, wenn er sagt, ab sofort. Aber das ging ja nicht. Es war gesagt worden vor der Weltöffentlichkeit, dass der Mauerdurchbruch war nicht aufzuhalten. Das sind alles Dinge, wissen Sie, ich weiß nicht, wie Sie die Bibel lesen. Ich habe oft gedacht, das ist alles manchmal übertrieben, was da steht. Und 2 Verse möchte ich noch zum Schluss sagen, wo ich immer dachte, ist übertrieben. Das erste, der Lobgesang der Maria. Lukas Evangelium, Beginn. Maria erfährt, sie soll den Sohn Gottes gebären. Muss man sich mal vorstellen. Und was macht sie? Sie singt in der Euphorie ein Lied. Und in diesem Lied heißt es, er stürzt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Wenn ich das las, habe ich immer gedacht, meine Güte, vor 2000 Jahren, sowas wirst du nie erleben. Möchtest du gern, wirst du aber nicht. Dazu ist die Welt anders. Und genau das haben wir erlebt. Gott hat die Gewaltigen vom Thron gestürzt. Und die zweite Hälfte stimmt auch. Die Christen, jetzt wurden wieder Statistiken veröffentlicht über Renten und alles. Wer sich weigerte, in die FDJ zu gehen, wer sich weigerte, an der Jugendweihe teilzunehmen, durfte nicht auf die Oberschule. Handwerk war das höchste aller Gefühle. Kein Lehrer, kein Polizeiberuf, Arzt, alles war nicht möglich. Tausende von Christen mussten um ihres Zeugnisses willen in unserem Land, ist ja nicht in Afrika, Nachteile über sich ergehen, was sich natürlich dann auch in der Rente und allem bemerkbar macht. Sie haben es getan. Und viele dieser Christen waren ja die einzigen, die nicht mit dem Staat zusammengearbeitet haben. Und die kamen sofort in politische Ämter. Wir hatten ja zeitweise 4 Pastoren als Ministerpräsidenten in den 5 Bundesländern. Und heute noch, da sehen Sie mal, wie das christliche Zeugnis bis heute weiterwirkt. Nur 20% aller Bürger in den neuen Bundesländern gehören irgendeiner Kirche an oder Sekte. Es wird da alles zusammengezählt. Aber über 70% aller Kommunalpolitiker, Landtagsleute und Leute im Bundestag aus neuen Bundesländern sind Kirchenmitglieder. Hier ist das Salz, von dem Jesus spricht, dass wir sein sollen. Und das waren unglaublich viele Christen. Die haben eben verzichtet auf eine Zusammenarbeit mit dem Staat durch Jugendweihe, haben die Nachteile angenommen und sind dann, so wie die Revolution beendet war, überall in die runden Tische, in die Parlamente und in die anderen Sachen. Darf ich zum Schluss noch den anderen Vers nennen, den ich...
Ich hätte dich sonst daran erinnert.
Bitte?
Ich hätte dich sonst daran erinnert.
Ah ja. Ein Vers, der auch die ganze Tragik der DDR deutlich macht. Wir haben ja jetzt die unvorstellbare Schweinerei erlebt. Am Freitag sagte der Fraktionschef der Linken, ein Stasi-Mann, Gregor Gysi, die DDR war kein Unrechtsstaat. Ich hatte erwartet, dass der Bundespräsident, die Bundeskanzlerin, der Bundestagspräsident und die CDU und die SPD und alles, was da demokratisch rumläuft, sagen, jetzt ist aber Schluss. Es passierte so gut wie nichts. Und das ist eine unglaubliche Schande. Ich sage nur ein paar Zahlen zur DDR. 16 Millionen Bürger. 6 Millionen. Wenn Sie also Kinder und Greise abziehen, ist das jeder zweite Bürger, wurde bespitzelt. 6 Millionen Bürger. Wir hatten 800.000 IMs, 200.000 hauptamtliche Stasi-Spitzel und dann 600 informelle, wie man nannte, inoffizielle. Da müssen Sie sich mal vorstellen. Eine ungeheure Zahl hat selbst das Dritte Reich nicht erreicht an Bespitzelung. 1.000 Leute wurden hingerichtet. 280.000 saßen ständig in Haft, nur weil sie anders dachten als die Regierung. Und eine besondere Tragik, wer inhaftiert war und Kinder hatte, den nahm man die Kinder weg. Zwangsadoption. Bis heute wissen etwa 10.000 Kinder nicht, wer ihre wahren Eltern sind. Und Eltern nicht, wo ihre Kinder sind, weil man alle Akten vernichtet hat. Müssen Sie sich mal vorstellen. Sie werden verhaftet und ihre Kinder werden zu fremden Eltern gegeben und alle Akten sind vernichtet. Es gibt eine super Serie, 12 Teile, Weißensee heißt die. Die lief in der ARD, ganz großartig, die diese Schicksale der DDR darstellt, kann man als DVD kaufen. Sehr, sehr authentisch. Da kommt auch so ein Fall vor. Kinder verschwinden einfach. Und bis heute ist es ganz, ganz schwierig rauszukriegen, wer zu wem gehörte. Tragische Sachen. Wir hatten im Schönblick eine Frau, die Vera Wollenberger. Die war so gefährlich für die DDR, weil sie sagte, hier ist Lüge in diesem Staat, dass Erich Milke persönlich den Auftrag gab, dass ein Stasi-Oberst sie umgarnen sollte, sie heiraten sollte. Die ist damals Vera Wollenberger. Das müssen Sie sich mal vorstellen, die Perfidie. Eine Frau glaubt, ihr Mann liebt sie. Er hat mit ihr 2 Kinder gezeugt. Die Kinder dachten natürlich, der Vater hat uns aus Liebe gezeugt. Nein, im Auftrag der Stasi. 1992 kam das raus. Sie ist dann Bundestagsabgeordnete geworden. Wir haben sie, also sie hat bei uns die Rede gehalten. Müssen Sie sich mal vorstellen. Aber jetzt schnell noch das letzte Beispiel. Ein Wort, wo ich immer gedacht habe, das kann nicht stimmen, da übertreibt Jesus. Matthäus 10, Jesus schickt seine Jünger raus und sagt ihnen, es wird eine Zeit kommen, wo Folgendes passiert, unter anderem, wo der Vater seinen Sohn verrät, preisgibt. Da habe ich immer gedacht, nein, 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 der übertreibt Jesus, der hatte keine Kinder, der weiß gar nicht, wie das ist, Kinder zu haben. Und dass es doch völlig unmöglich ist, sein eigenes Kind zu verraten. Auch hier bin ich ganz demütig geworden durch die Ereignisse der Friedlichen Revolution. Wir haben jetzt auch im Schönblick einen Pfarrer gehört, der ist 1979 als Theologiestudent, er war in der Opposition, er hat das nicht verkraftet, dass schon im Kindergarten Wehrkundeunterricht, die Kinder mussten Panzer spielen im Kindergarten, bekamen die kleine Panzer und wir im Westen waren natürlich die, die mit denen sie die Panzer überrollen sollten. Da wurde er nicht fertig und machte so ein paar Flugblätter. Und dann kam er in Haft und wusste natürlich nicht, wer hat mich verraten und meine Frau. Er kam nach Hohenschönhausen in Berlin, empfehle ich jeden, ist Stasi-Gedenkstätte, musste die Wasserfolter über sich ergehen lassen. Da bekommt man so einen Stahlring um den Kopf und dann ist da eine Kette und dann wird man in ein Wasserbecken gezogen, so lange bis ganz kurz, bevor man erstickt und dann wird man wieder hochgezogen. Und dann heißt es, wer hat noch mitgemacht bei ihren Flugblättern? Und dann geht dieses Spiel, bis die Leute dann ohnmächtig sind. Das ist wie im Dritten Reich. Hat er alles hinter sich und dann wird er dann freigekauft nach einiger Zeit von der Bundesregierung. Wir haben ja 12 Milliarden gegeben, um alle freizukaufen, wo das möglich war, nachdem sie aber schon Monate und er hat 16 Monate in Haft, war mit seiner Frau in Haft. Der Pfarrer Stork heißt, der ist dann im Westen Pfarrer geworden. Und dann schreibt er ein Buch und in diesem Buch schreibt er, das schönste Erlebnis im Gefängnis war, dass ich einmal in diesen Monaten meinen Vater zu Besuch kam. Und mein Vater fragte mich, was vermisst du im Gefängnis am meisten? Man würde denken, Freiheit, Zigarette, Pralinen oder was weiß ich. Und er sagte, dass ich kein Abendmahl feiern kann. Und der Vater hatte als Sondergenehmigung, weil er ihn ja auch nur ein einziges Mal in der ganzen Haftzeit besuchen durfte, Kaffee durfte er mitbringen und Kuchen. Und dann schilderte er in seinem Buch, und dann nahm mein Vater den Kuchen und sagte, das ist mein Leib für dich gegeben. Und den Kaffee, das ist mein Blut für dich vergossen. Der sagte, das war eine Erfahrung im Knast. Die hat mich durchgetragen, bis ich dann schließlich rauskam. Und dann 1996, als er seine Stasi-Akte sah, las er, verraten hat mich mein eigener Vater. Der hat der Stasi gesagt, wo meine Flugblätter sind. Und wie ist das gekommen? Da sehen Sie die Perfidie. Der Vater war ein führender Evangelist in der DDR. Ich kannte ihn, war auch IDEA-Abonnent, nachher im Westen, er ist vor 3 Jahren gestorben. War ein sehr, sehr bekannter Evangelist. Und er hatte in einer schwachen Stunde eine außereheliche Affäre. Und die Stasi fotografierte das. Und sie kam zu ihm und sagte, hier, wir haben das Bild und dieses Bild steht morgen in der Zeitung, die faktisch die einzige ist, die verbreitet wurde, das Neue Deutschland auf Seite 1. Stellvertretender Vorsitzender der Evangelistenkonferenz in der DDR hat ein außereheliches Verhältnis. Das war Stasi. Und da hat der Vater in Angst und in Scham, dass die vielen, die durch ihn auch zum Glauben geführt worden sind, und das ist passiert, dass die vielen, die ihn als Vorbild angesehen haben, dass die natürlich völlig verzagen, verzweifelt sind, hat er dann der Stasi gesagt, da und dort vermute ich die Flugblätter meines Sohnes. Und das war dann der Beweis dafür, dass der Sohn in Haft kam. Es kann Zeiten geben, die so schlimm sind, dass der Vater seinen Sohn preisgibt. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Die friedliche Revolution hat mir gezeigt, Gottes Wort ist wahr, auch da, wo wir meinen, es ist übertrieben. Es muss eben nicht zu jeder Zeit uns einleuchten. Und da denken Sie dran, wenn jetzt der 9. November kommt, feiern Sie Gottesdienst in Ihren Gemeinden. Halten Sie Bibelstunden und erinnern Sie daran, dass Gott etwas Unglaubliches möglich gemacht hat. Dass wir ein eines Volk sind. Und fahren Sie rüber und sehen Sie sich mal diese Gedächtnisstätten an, Bautzen. In Bautzen sind 6.000 Menschen in Haft umgekommen. Kein Mensch redet darüber. Hohenschönhausen, Cottbus, überall sind die Gefängnisse zu Gedächtnisstätten geworden. Und sehen sich gleichzeitig an, es sind wirklich blühende Landschaften. Es ist wirklich sehr schön geworden. Alles lässt sich wirklich nur mit einem Wunder erklären. Denn wir haben ja alle geglaubt, die Teilung wäre ewig. Wir haben doch vom eisernen Vorhang geredet. Warum haben wir davon so geredet? Weil wir glaubten, es dauere ewig. Gott sei Lob und Dank, dass es nach 40 Jahren vorbei war.
Herr Jesus Christus, am Ende dieses Tages kommen wir noch einmal zu dir und legen diesen Tag mit großer Dankbarkeit zurück in deine Hände. Danke für alles, was du uns geschenkt und gegeben hast. Danke auch für dieses Zeugnis, diesen Bericht von Helmut Mattis an diesem Abend. Wir wollen das Gehörte zum Anlass nehmen, ganz besonders für ihn zu beten, für seine Arbeit, seinen Dienst, seine Familie. Wir stellen ihn unter deinen Schutz und unter deinen Segen, bitten dich für ihn um Weisheit, um Leitung deines Geistes, um die nötigen physischen und psychischen Kräfte für das, was zu tun und für das, was zu lassen ist. Wir bitten dich für das, was geschieht in der Redaktion. Wir bitten dich, dass daraus Segen erwächst für dein Volk, auch in unserem Land. Danke für all das, was in diesen Jahren und Jahrzehnten du gewirkt hast. Danke für alle Orientierungshilfe. Danke für alle Stabilisierung. Danke für alle Wegweisung, die auch durch IDEA geschehen ist. Und wir wollen uns gerne ganz bewusst auch an diesem Abend bedanken. Bedanken für das, was du uns in unserem Land geschenkt hast. Was wir oft viel zu selbstverständlich abgehakt haben. Und wir danken dir für dieses Wunder deiner Güte in unserer jüngsten Geschichte. Danke ganz herzlich für das, was da gegeben worden ist. Und wir sind froh und geben dir darüber die Ehre. Du bist ein Gott, der Wunder tut. Unsere große Bitte, unser großer Wunsch ist, dass auch in unserem Volk es noch einmal ein Aufbrechen gibt für dein Evangelium in Ost und West, in Nord und Süd, dass Menschen aufwachen und etwas begreifen von dir, deiner Heiligkeit, deiner Liebe, deinen Plänen und Gedanken. Segen dazu dein Volk. Und segne auch dazu morgen dein Wort. Wenn es verkündet wird in den Gottesdiensten, Land auf, Land ab, dann gib deinem Wort Kraft, gib deinem Wort Erreichbarkeit, lass es durchdringen durch alle Trägheit, alle Gottlosigkeit, alle Religiosität, alle Faulheit und komm du wieder neu bei uns an. Tu uns diese unverdiente Gnade an. Und dann bitten wir dich auch für uns hier, bitten dich um deinen Frieden für die vor uns liegende Nacht. Halt deine Augen offen über diesem Haus und alle, die hier ein- und ausgehen. Und dann lass auch morgen über diesem Tag, über diesem Sonntag, deine Ehre sein, deine Weisheit, deine Pläne, deine Gedanken wohnen. Wir preisen dich, unseren Gott. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.